Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wie Gott heute Bekehrung schenkt. Grüß Gott und hallo zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Ich bin Gregor Dornis, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und sollten Sie uns in Südtirol über Radio Maria hören, großartig, seien auch Sie herzlich gegrüßt. Heute hören wir Kaplan Rainer Hertheis aus Fünfstetten in Bayern. Was in den 80ern und 90ern als werbewirksames Heilsversprechen daherkam, der Slogan »Ich will so bleiben, wie ich bin«, ist dann konsequenterweise im jungen 21. Jahrhundert abgelöst worden durch das »Ich stehe dazu« oder ganz aktuell »Ich bin mir halt treu«. So gut sich das auch anhört, ob dieser Augenschein immer und überall so heilsam ist, tja, zumindest für Christen ist das nicht ganz so eindeutig. Immerhin, ihr Glaube rauscht nicht selten mit ziemlicher Wucht ins Leben. Und meistens hört man dann von, im wahrsten Sinne des Wortes, Betroffenen, plötzlich war alles anders, alles neu. Fachbegriff dafür, Bekehrung. Und die gibt's geschenkt. Gott selbst schenkt Bekehrung. Und wenn er das macht, ja, dann ging's meistens drunter und drüber. Wer, wenn nicht Saulus, beziehungsweise Paulus, wäre da das Paradebeispiel? Seinen Augenschein hat's nun wirklich aus der Bahn geworfen und er hatte allen Grund, nicht so zu bleiben, wie er ist. Solche Erfahrungen und Beispiele sind Legion. Bis heute. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, diese Formulierung aus dem Bekehrungserlebnis des heiligen Paulus ist nicht ohne Grund sprichwörtlich und wirklich für jeden brisant. Wie also schenkt Gott heute Bekehrung, fragen wir einen, der davon eine ganze Menge zu berichten weiß, den Priester und Kaplan Rainer Hertheis aus dem schönen Fünfstetten im Bistum Eichstätt. Grüße Gott, Kaplan Hertheis.
Herr Dornis, ich grüße Sie ganz herzlich und ich grüße natürlich auch Sie alle, liebe Hörerfamilie von Radio Horeb. Grüß Gott zusammen.
Kaplan Hertheis, ich darf Sie unseren Hörern noch einmal kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 75, gebürtiger Oberpfälzer. Schon als Kind sind Sie musikalisch begabt, woraus Sie dann auch als Erwachsene einen Beruf gemacht haben. Sie wurden Musiklehrer. Ja, und ebenfalls als Kind diagnostizierte man bei Ihnen eine Krankheit, die bislang medizinisch unheilbar ist und Sie über die Jahre hinweg vollständig erblinden ließ. Das hat Sie aber nicht daran gehindert, Ihrer Berufung zum Priestertum zu folgen. Nach dem erfolgreichen Musikstudium kam gleich noch die Theologie hinterher. Tja, und nun sind Sie Priester des Bistums Eichstätt und derzeit Kaplan in Fünfstetten. Herr Kaplan, danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und uns darüber aufklären, wie Gott heute Berufung schenkt. Müssen wir vorher noch einmal fragen, wenn Sie als Christ, als katholischer Christ von Bekehrung sprechen, was meinen Sie da eigentlich?
Das stimmt. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie Gott Bekehrung schenkt, dann ist es gut zu wissen, was es bedeutet. Und zwar meint es, dass einem die Augen geöffnet werden, dass man sagt, Mensch, ich möchte mein Leben ganz auf diesen Jesus Christus, auf meinen Herrn und Gott ausrichten. Bekehrung meint eine Hinkehr, eine Umkehr im Lebensstil, im Denken, im Handeln, im Tun, im Reden, auf das, was Jesus macht. Also da gibt es, ich halte mich immer recht gerne an das, was Pater Bube immer sagt, eine erste Umkehr, eine zweite Umkehr. Die Bekehrung ist praktisch ein Weg. Ein erstes ist für mich Bekehrung, wo ich sage, jawohl, ich möchte meinem Leben etwas ändern. Ich möchte, dass dieser Jesus die Nummer eins in meinem Leben ist. Ich will alles nach ihm ausrichten. Ich möchte die Gebote halten. Ich will mit ihm eine persönliche Beziehung leben. Ich will mein Leben ändern. Hinkehren zu ihm hin, so wie es ihm gefällt. Das ist eine Bekehrung, das praktisch ein vorheriges Leben und ein nachheriges Leben gibt. Das wird natürlich langsam gehen, aber es ist eine Änderung da. Und dann eben diese zweite Umkehr. Der Weg der Bekehrung ist dann eben, dass man nach und nach immer mehr anfängt, in der Bibel zu lesen, bestimmte Verhaltensweisen, Redearten zu ändern, sich neue Freunde zu suchen und vieles mehr. Also Bekehrung ist eine Hinwendung des Lebensstils zu Jesus als Herrn und Gott, dass mir da plötzlich die Augen aufgehen, Mensch, so möchte ich leben und das will ich jetzt auch tun, was ich vorher nicht so gemacht habe.
Ja, und wie da diese Wege dorthin, wie das so im Einzelnen abläuft, wie Gott also heute Berufung schenkt, da werden Sie uns heute ein bisschen auf die Sprünge helfen. Dafür sind wir Ihnen schon jetzt dankbar. Kaplan Hertheis, Ihnen das Wort.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, liebe Brüder und Schwestern im Glauben, darf ich ja so sagen, ich bin überzeugt, ein jeder Priester und Beichtvater kann ein Lied davon singen, dass er ganz viele Gläubige und Leute bei sich in der Seelsorge hat, die zu ihm sagen, mein Herr Pfarrer, meine Kinder, die glauben halt gar nichts mehr. Jetzt habe ich die so im Glauben erzogen, aber die sind so weit weg, die wissen gar nicht mehr, dass sie am Sonntag in die Kirche gehen sollen. Meine Enkel sind weit weg, die tun alles Mögliche, die halten sich nicht an die Gebote, die halten es auch gar nicht für notwendig. Unsere ganze Gesellschaft ist in so einer großen Sündigkeit. Ich weiß gar nicht, was ich noch tun soll. Immer wieder hört man das, wo einfach Menschen sich beklagen, dass einfach der Unglaube zunimmt und dass man schon gar nicht mehr weiß, was man noch für die Bekehrung tun kann und was man noch machen sollte. Wenn jetzt zu mir als Priester so jemand kommt und einfach sein Herz ausschüttet und sagt, was soll ich tun, damit meine Familie sich bekehrt, meine Kinder, meine Enkel, meine Nachbarn, mein Land, wie auch immer, dann darf ich wiederum Pater Burb zitieren. Ich habe ihn ja eben schon mal mit der ersten und zweiten Umkehr zitiert. Pater Burb gibt dazu einen Dreischritt. Der Dreischritt heißt beten, lieben, warten. Angenommen, ich habe einen Bekannten, der partout nicht zum Glauben führen kommen will, dann ist es wirklich so, dass ich zunächst anfangen sollte, für ihn zu beten, dass ich zweitens ganz lieb zu ihm bin, ohne Bekehrungsdruck, ohne religiösen Druck, sonst drückt man ihn möglicherweise aus der Kirche ganz hinaus, und drittens abwarten, Gott machen lassen. Das ist der berühmte Dreischritt, beten, lieb zu ihm sein und abwarten. Und um diesen ersten Punkt, da soll es in der nächsten halben, dreiviertel Stunde ein wenig näher drum gehen. Beten ist ja gut und recht, weiß jeder. Ja, sollte man beten, okay, einverstanden. Aber die Frage ist, wie betet man so, dass man weiß, diese Bekehrung geschieht auch? Wir wollen ja fruchtbar beten. Wir wollen ja, dass Jesus unser Gebet hört und er hört. Wir wollen ja, dass unser Bekannter Huber, Meier, Schmidt, Müller oder wie auch immer unser lieber Freund heißt. Wir wollen ja, dass er sich bekehrt. Und deswegen stelle ich mir jetzt die Frage, wie können wir so beten, dass wir wissen, das trägt Frucht, da wird Gott dieses Gebet gerne erhören. Und dazu habe ich eine interessante Bibelstelle gefunden über das Beten, nämlich im Johannesevangelium, 14. Kapitel, Vers 13, Johannes 14, 13, da steht, also das sagt Jesus zu uns, alles, was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Aha, das bedeutet also, da gibt uns Jesus eine Sicherheit, dass er garantiert etwas tun wird, wenn wir in seinem Namen bitten. Jetzt können wir einen Schritt weitergehen. Was heißt das dann, in Jesu Namen bitten? Das könnte ja sein, dass ich jetzt einfach sage, ich wünsche mir zum Beispiel, dass ich morgen Millionär werde, dass ich Radio Horeb jeden Tag ein Tausender spenden kann. Wäre doch gut, gell? Also bete ich in Jesu Namen, bete ich darum, dass ich morgen Millionär werde. In Jesu Namen soll es geschehen. Wetten, dass das nicht geschieht? Weil er sagt, eher geht ein Armer ins Himmelreich als ein Reicher. Und von daher, wir können dafür beten, dass Radio Horeb genügend Spenden bekommt. Das wird mit Sicherheit erhört werden. Denn in Jesu Namen bedeutet nicht die Wortformulierung zu nehmen, in Jesu Namen, sondern bedeutet, dass ich so bete, wie es im Innersten des Herzens Jesu einfach ist. Wie Jesus es selbst als Person denkt und meint. Wenn ich also jetzt zum Beispiel, mein Pfarrer hier in Fünfstetten heißt Pfarrer Woppmann, wenn ich jetzt im Namen meines Pfarrers Woppmann zum Bischof von Eichstätt gehe und ihn um die Firmerlaubnis bitte, dann tue ich das, wie Pfarrer Woppmann es denkt, es möchte, es will. In Jesu Namen bedeutet also, genauso wie Jesus es will, wie Jesus es möchte, was der Wunsch von Jesus ist, wie er es selbst jetzt beten möchte. Und wenn ich so bete, wie Jesus das jetzt am besten für uns hält, dann wird das Gebet erhört. Und das bedeutet, in Jesu Namen zu beten. Jetzt müssen wir natürlich mal dahinter kommen, ja, was ist denn dann in seinem Namen? Was will denn Gott? Was ist denn Gottes Plan? Besonders in Sachen Bekehrung, darum geht es ja uns heute. Wie würde nun Gott ein Gebet formulieren? Wie möchte es Gott, dass wir beten dafür, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen neu zum Glauben hinfinden, dass sie ihr Leben ändern? Wie macht Gott das in der Bibel? Wie handelt Gott und wie sollen wir daraus beten? Denn dann können wir in Jesu Namen beten, wenn wir wissen, so macht es Gott, so denkt er, so fühlt er, so will er es tun und so ist sein Wesen. Und dazu gehen wir nun einen kleinen Dreischritt. Wir schauen nun erst ins Alte Testament hinein, danach machen wir eine kleine Musikpause, danach werden wir ins Neue Testament, besonders in die Evangelien schauen. Und danach machen wir noch mal eine kurze Musikpause und dann werden wir noch ein bisschen konkret auf den heutigen Tagesheiligen, den heiligen Paulus, schauen. Von dem her gehen wir ran an den Speck, schauen wir, wie Gott, Jesus ja noch nicht Mensch geworden, wie Gott einfach im Alten Testament Menschen bekehrt, vielmehr Völker bekehrt. Und dazu gehen wir mal ins Buch Ezechiel. Im 36. Kapitel von Ezechiel, da geht es um das Haus Israel, um das Volk Gottes. Und Volk Gottes, Haus Israel, da kann jetzt jeder zum Beispiel seine Familie einsetzen, die das Volk Gottes sind, oder seine Nachbarn oder seinen Ort oder noch besser sein Heimatland. Ich glaube, jeder kennt so ein Volk Gottes, das eigentlich Volk Gottes sein sollte, das aber ein bisschen weg ist von Gott, die einfach mit Gott nicht viel zu tun haben wollen. Also hier mit Ezechiel 36 haben wir genau das Problem, dass das Haus Israel bei allen Völkern den Namen Gottes entweiht hat. Also was dieses Israel tut, das würde man sagen, schreit gewaltig zum Himmel. Da müsste man sich eigentlich abwenden, da würde man sagen, Sodom und Gomorra, nichts ertragen. Also dieses Volk Israel war wirklich weit, weit weg von Gott. Es hat Dinge gemacht, die sogar noch andere Völker dazu gebracht haben, dass sie auch noch von Gott wegkommen. Also von daher sehen wir, es geht hier nicht um irgendetwas. Gott packt schon richtig einen harten Hammer an, den er da bekehren möchte. Also das Volk Israel. Schauen wir, wie Gott, der Herr, da rangeht. Wir sind also bei Ezechiel 36, den Vers 21 wähle ich da mal aus. Ich zitiere mal diesen Vers. Da sprach Gott: Mir tut mein heiliger Name leid, den das Haus Israel bei allen Namen entweihte. Also, Gott stellt fest, hier wird, wenn es heißt, sein heiliger Name, Name ist immer eine Bezeichnung für das ganze Wesen, für Gott selbst. Von daher, er stellt fest, der Name Gottes, sein Name tut ihm leid, weil einfach der Name wird entweiht. Die Menschen kommen immer weiter von Gott weg durch das Volk Israel. Ein Vers weiter heißt es dann, Ezechiel 36, 22, darum spricht Gott: Nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Das heißt, es geht um Gott, es geht um ihn selber. Dass die Menschen ihn wiederfinden, ihn wieder kennen. Und dann erst werden die Menschen zum Heil kommen. Er unternimmt also nicht etwas bei den Menschen, sondern er sorgt dafür, dass der Name Gottes wieder geheiligt wird, dass die Menschen also wieder niederknien und Gottes den Heiligen anbeten. So, jetzt kommt der Plan, wie es gelingt. Ezechiel 36, 23, da sagt Gott: Meinen großen Namen, den ihr bei den Völkern, da kann man auch sagen, bei den Nachbarn, bei den Freunden in unserem Land, wo auch immer, meinen großen Namen, den ihr Ungläubigen, ihr Gottlosen, ihr Frevler, sag ich dazu, den ihr entweiht habt, den werde ich, euer Gott, wieder heiligen, und die Völker, Spruch Gottes des Herrn, werden, jetzt kommt das wichtigste Wort, die Völker werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich vor ihren Augen als Heiliger weise. Da steht nun die Strategie Gottes zu sehen. Wie handelt Gott? Was ist sein Plan? Was ist sein Tun? Was ist sein Wesen, wenn es um Menschen geht, um Gruppen geht, um Kinder geht, um Familien geht, um Völker geht, um Vereine geht, um Kaffeeklatschgruppen, wie auch immer, Pfarrgemeinderäte, die Gott vielleicht noch nicht kennen? Was tun? Gottes Plan ist, er möchte eine Erkenntnis schenken. Die sollen erkennen. Ihnen soll ein Licht aufgehen. Ah, jetzt dämmert's mir. Jetzt habe ich es kapiert. So ist das. Die sollen erkennen, dass Gott der Herr ist. Und er selbst wird sich vor ihnen als Heiliger weisen. Das heißt, Gott selbst greift ein und handelt. Er selbst erweist sich bei den Völkern als heilig. Von daher können wir jetzt schon mal sagen, wenn wir in Jesu Namen beten wollen, können wir sagen: Jesus, wir wollen dich darum bitten, dass du unserem Herrn oder Frau XY die Gnade schenkst, dass sie dich erkennen dürfen. Schenke dich ihnen, erweise du dich ihnen als heilig, dass sie dadurch umkehren. Das ist ein erstes, was wir jetzt schon mal lernen, so will sich Gott als heilig erweisen, indem er den Leuten Erkenntnis schenkt von sich aus, um seinen heiligen Namen wieder heilig zu machen. Er selbst erweist sich vor ihren Augen. Das können wir uns dann für Paulus ganz gut merken. Er selbst erweist sich vor ihren Augen als heilig und schenkt Erkenntnis. Gut, das war eine Stelle im Alten Testament. Ich möchte noch eine zweite erzählen. Sie können übrigens, kleiner Hinweis noch, das Ezechiel 36. Kapitel, das können Sie bis zum Vers 36 weiterlesen, dann erkennen Sie den Plan Gottes für alle Völker, was er davor hat mit der Bekehrung der Völker. Aber schauen wir noch eine andere Stelle an im Alten Testament. Wandern wir ein paar Seiten weiter in der Bibel, landen wir beim großen Propheten Jesaja, Vers 45. So, die ersten 8 Verse könnten Sie da mal auf Ihren Spickzettel schreiben, wer gern mitschreiben möchte. Jesaja 45, 1 bis 8. Fangen wir mit dem Vers 4 an von Jesaja 45. Dieser Vers 4 zeigt, dass es Gott und sein Volk Israel geht. Also es geht alles um des Volkes Willen. Also da merken wir, Gott will gar nicht so sehr Einzelherzen bekehren, sondern er möchte wirklich ganze Gruppen, Familien, Bundesländer, Nationen bekehren. Am Ende der Bibel heißt es ja in Offenbarung 15, Jesus ist König aller Völker. Darum ist es auch wirklich gut, dass wir für ein ganzes Volk beten, dass wir zum Beispiel beten, wenn wir jetzt in Deutschland sind, Herr Jesus, wir bitten um die Gnade, dass die Deutschen, dass dieses Volk, Sie können natürlich auch in Südtirol einsetzen, wo auch immer zu uns zuhören, dass unser Volk Gott erkennen darf, schenke ihnen Erkenntnis und heilige du dich selbst. Also wir merken, es geht Gott immer um die Völker. Das werden wir dann im Neuen Testament wieder hören. Jetzt, wie geht Gott nun vor, dass er einfach seinen Plan mit den Völkern auf die Reihe bekommt, dass die sich bekehren, zu Gott hinkehren? Und ich glaube, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich glaube auch das deutsche Volk oder wo auch immer sie uns zuhören, haben eine Bekehrung nötig. Ich würde sagen, durchaus. Aber gut, wie macht Gott es? Gott sucht sich einzelne Personen aus. Im Jesaja 45 ist es ein gewisser König Kyrus. Jesaja 45, Vers 1 lesen wir von diesem Namen. Ich darf einen kurzen Exkurs halten, denn es ist nämlich ganz spannend, wen Gott sich dazu aussucht, zur Bekehrung eines Volkes, einer Familie, eines Stammes, wie auch immer. Wer ist und war dieser Kyrus? Bei diesem Kyrus merken wir nämlich genau, dass dieser Kyrus nämlich keineswegs ein Heiliger war, sondern im zweites Buch der Chronik, im Kapitel 36, Vers 22 folgender, 2. Chronike, 36, Vers 22 folgende, hören wir etwas über diesen Kyrus. Da heißt es, der Herr erweckte den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, und ließ durch ihn verkünden, dass der Tempel wieder aufgebaut werden soll. Also da wurde ja rein geschichtlich, ist eben der Tempel zerstört, was schrecklich war. Und dazu nimmt Gott jetzt einen König, der weit, weit weg war. Die Perser, man könnte sagen, heutzutage würde man sagen, Scheich, Araber, irgend sowas. Weit weg, jenseits von Eden, von Gott, ungläubig hoch 3. Und diesen Geist eines solchen Kyrus erweckt Gott. Genau solche Leute schnappt sich Gott. Weil er weiß, wenn die Gott erkennen, die brennen, dass das nur so das Feuer des Heiligen Geistes nur so zündet. Auf jeden Fall erweckt Gott auch schon im Alten Testament diesen Kyrus, einen Mann, der Gott nicht kannte, den hat er erweckt. Gehen wir wieder zurück zu unserem Jesaja 45. Im Jesaja, im Vers 45, Vers 1, Kapitel 45, Vers 1, sehen wir da, dem allmächtigen Gott sollen alle Völker unterworfen werden. Das heißt, das ist wieder Gottes Plan. Alle sollen dem Herrn und Gott unterworfen werden. Sprich, dass der Name wieder geheiligt wird, dass sie wieder vor ihm niederknien. Alle Völker sollen dem Herrn unterworfen werden. Das ist Gottes Plan für die Welt. Das ist auch unser Plan, wofür wir beten dürfen. Deshalb ist es auch immer gut, wenn wir um Bekehrung beten, dass wir nicht nur für die eigenen Kinder beten, sondern auch wirklich Gottes Plan für die Nationen bedenken, dass wir vielleicht für unser Land beten. Auch das ist wieder in Jesu Namen beten. Haben wir schon viele Punkte. Gott will Erkenntnis, Gott will, dass sein Name wieder geheiligt wird und Gott will es mit den Völkern und Nationen tun. Was macht Gott also mit diesem Kyrus nun? Gott spricht zu diesem Kyrus, du sollst erkennen, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft. Ich, der Gott Israels. Das spricht Gott zu Kyrus. Interessantes Wort. Du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Also, dieser Gott, unser Gott handelt bei Kyrus wieder genauso. Er soll erkennen, dass wirklich Gott der Herr ist. Und Vers 4 zeigt uns dann, sieht man nochmal, dass Kyrus eben Gott nicht gedient hat. Er kannte ihn nicht, er hat ihm auch nicht gedient. Ziel Gottes aber ist, Kyrus soll Gott erkennen, um seines Volkes. Man könnte auch sagen, übertragen, weiß ich was alles für die Deutschen. Gott will Menschen suchen, die weit weg von Gott sind. Und ich glaube, ein paar wenige finden wir dann in unserem Heimatland oder in ihrem Heimatland. Gott sucht sich Menschen, die weit weg von Gott sind, die ihn nicht erkennen, die ihm nicht dienen. Und er will diese dafür hernehmen, um sich wirklich die Völker zu unterwerfen. Und dieses eine Volk soll dann dabei helfen, dass sich alle Völker unterwerfen. Ziel ist also immer, alle Nationen sollen wieder vor Gott niederknien. Schauen wir diesen Vers 5 an, Jesaja 45, da sehen wir das Endziel. Die Leute sollen erkennen, nämlich ich bin der Herr und sonst niemand. Außer mir gibt es keinen Gott. Das ist Bekehrung. Weil ich am Anfang gefragt worden bin, was Bekehrung heißt. Bekehrung ist, wenn einer wirklich sagen kann, Jesus ist der Herr und sonst niemand. Außer ihm gibt es keinen Gott. Das ist das Ziel, das schon bei Jesaja 45 anklingt. So soll es werden, dass das alle Menschen erkennen dürfen, dass Gott es ihnen von selber zeigt. Erst einzelne Personen, dann einem ganzen Volk, dann allen Völkern. Soweit haben wir nun einmal im Alten Testament gesehen, wie Gott es einfach tut bei diesem Herrn Kyros und bei seinem Volk. Wir wollen jetzt dann einmal ins Neue Testament schauen. Zuvor aber wollen wir ein paar Takte Musik hören, wo wir wirklich Glauben bekennen dürfen. Gott lässt sich finden, wenn wir suchen. Gott wird uns hören, wenn wir rufen. Er möge uns sein Angesicht zeigen, dass wir alle sagen können, Gott ist Liebe, Gott ist Geist, den die ganze Schöpfung preist. Lass uns das kurz hören und darüber nachdenken, dass wir wirklich beten dürfen, dass Gott es möchte, dass Menschen, die ungläubig sind, die weit weg von Gott sind, die Gnade geschenkt bekommen, dass sie Gott erkennen sollen, dass Gott von selbst aus seinen Namen wieder heiligt, dass es Gott tut, damit die Völker sich zu ihm bekehren, dass alle erkennen, Gott ist Liebe, Gott ist Geist, den die ganze Schöpfung preist.
Gott ist Liebe, Gott ist Geist, den die ganze Schöpfung preist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen unter eins.
Hier ist Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit der Spiritualitätssendung und heute hören wir Kaplan Rainer Hertheis aus Fünfstetten und er fragt, wie schenkt Gott heute Bekehrung?
Gott schenkt heute Bekehrung, indem wir zu ihm beten, wie wir schon gehört haben, wenn wir beten, dass wir in Jesu Namen beten, dass die Bekehrung geschieht. Und wir wollen eben schauen, was heißt in Jesu Namen, wie dürfen wir beten, wie handelt Gott, wie ist sein Vorgehen. Und wenn wir dann in seinem Sinne beten, bin ich überzeugt, es werden Bekehrungen geschehen. Im Alten Testament haben wir schon gehört, es geht um Erkenntnis, es geht darum, dass Gott sich selbst wieder vor den Augen heiligt und dass es nicht um einzelne Personen, sondern um Völker und Nationen geht. Gut, das war das Alte Testament. Könnten welche sagen, na ja, alter Hase, über 2000 Jahre alt. Ist es bei Jesus auch so? Kein Problem, schauen wir gemeinsam nach. Gehen wir ins Johannesevangelium, erstes Kapitel, Vers 10, Johannes 1, Vers 10. Da steht, Jesus kam in die Welt, aber die Welt, und jetzt kommt wieder mein Lieblingswort für heute, Sie kennen es mittlerweile, die Welt erkannte ihn nicht. Also, da kam jemand in die Welt, Jesus, der allmächtige Gott, aber die Welt erkannte ihn nicht. Das ist wie mit vielen Kirchgängern. Viele Menschen sind getauft, viele sind vielleicht auch gefirmt, sind konfirmiert, was auch immer, gehen jeden Tag sonntags in die Kirche oder gehen immer sonntags in die Kirche. Sie sind bei Jesus, aber sie haben ihn noch nicht erkannt. Es braucht also eine bewusste Erkenntnis Gottes, dass ihnen die Augen aufgehen. Und ein Vers weiter, Johannes 1, Vers 11, bedeutet, dass neben dem Erkennen zur Bekehrung dann ein weiterer Schritt notwendig ist. Da heißt es nämlich, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also das Erste, woran es hapert, ist, dass sie ihn noch nicht erkannt haben. Und das Zweite, woran es hapert, ist, dass viele Menschen Jesus nicht bewusst in ihr Leben aufnehmen. Es braucht also zur Bekehrung erstens eine Erkenntnis, die wir erflehen dürfen, dass Gott den Menschen sich in einem Augenblick zeigt, dass sie eine Erkenntnis bekommen und dann die Gnade bekommen, umzukehren. Das heißt, in ihrem Leben etwas zu ändern, dass sie diesen Jesus wirklich aufnehmen, wie einen guten Freund. Und Vers 12 zeigt dann weiter, Johannes 1, Vers 12, wer ihn dann aufnimmt, der hat die Macht, Kind Gottes zu sein. Dann erst ist man bekehrt, dann glaubt man an Gott. In Vers 12 spricht er vom Glauben. Das heißt, Bekehrung ist, Gott schenkt Erkenntnis, die Menschen gehen die Augen auf, er nimmt Gott in sein Leben auf, er ändert etwas und hat dann die Macht, Kind Gottes zu sein und lebt dann auch als Kind Gottes. Das ist es, was Jesus eigentlich tut. Das Lukas-Evangelium zeigt uns im Neuen Testament die Rolle, die Funktion, die Aufgabe von Jesus noch viel mehr. Im Lukas-Evangelium, erstes Kapitel, 77, Lukas 1, 77, da hören wir den Zacharias, da heißt es, Gott beschenkt sein Volk zuerst mit der Erfahrung des Heiles durch Bekehrung der Sünden. Das heißt, noch ein Schritt zuvor. Wir haben jetzt schon die Schritte, Gott möchte Erkenntnis schenken, Gott möchte schenken, dass die Menschen umkehren, sich bekehren und dass sie Jesus in sein Leben aufnehmen, um so Kinder Gottes zu werden. Aber bevor diese Erkenntnis erfolgt, braucht es zunächst eine Vergebung der Sünden. Das hören wir da in diesem Lukas 1, 77 sehr schön. Das heißt, wenn Sie wirklich wollen, dass sich Ihre Familie, Ihre Nachbarn oder Ihre Nation bekehrt, ist es gut, erst einmal auch um Vergebung der Sünden zu beten. Vielleicht einmal ein paar heilige Messen zu lesen lassen. Messen sind ja ein Sühneopfer für unsere Sünden. Es braucht also oft vorher ein Durchleiden, ein Durchsühnen, ein Gott um Verzeihung bitten für die Sünden. Dann geschieht oft erst dieser Akt, dass Gott die Umkehr schenkt, die Erkenntnis schenkt. Das tut er in dem Fall durch Johannes den Täufer, dass da weist Lukas 1 darauf hin. Der ist praktisch der, der diese Erkenntnis Gottes vorbereitet. Jetzt wird spannender, Johannes 1, Vers 78 folgender. Da heißt es nun, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die im Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und um unsere Schritte zu lenken auf dem Weg des Friedens. Das ist eine Beschreibung von Jesus. Da beschreibt dieser Zacharias Jesus. Jesus ist einer, der einfach aus Barmherzigkeit kommt. Einfach so. Nicht, weil es jemand verdient hätte, sondern weil Gott barmherzig ist, weil er Liebe ist. Und dann besucht uns, einfach so, es besucht uns das Licht aus der Höhe. Und da haben wir wieder die Erkenntnis, die Erleuchtung. Wie wenn einer einen Schalter einschalten würde. Plötzlich ist alles klar. Jesus ist ein Licht, das uns erleuchtet. Besonders um denen zu leuchten, die im Finsternis sitzen, sprich die in der Sünde leben, die Gott nicht brauchen, die weit weg sind. Damit unsere Schritte gelenkt werden. Er will also in unserem ganzen Leben einkehren. Deshalb dürfen wir immer beten. Jesus, verzeih uns unsere Sünden, unseren Mitmenschen. Jesus, schenk uns den Mitmenschen die Gnade, dass sie dich in einem Augenblick wie ein Licht erleuchtet erkennen dürfen. Und schenk ihnen die Gnade der Umkehr, dass ihre Schritte jetzt anders erfolgen, dass sie einfach jetzt dich aufnehmen in ihr Leben. Und das ist gut, wenn wir das an Jesus richten. Denn bei Simeon, dem alten Greis im Tempel, hören wir das noch deutlicher, wie das mit Jesus ist. Lukas 2, 30 bis 32, Lukas 2, 30 bis 32, da sagt dieser Simeon vom Heiligen Geist erfüllt folgendes: Jesus ist das Heil, das Gott allen Völkern bereitet hat. Merken Sie, das hatten wir schon im Alten Testament. Jesus ist dieses Heil, das Gott allen Völkern bereitet hat. Da haben wir wieder die Völker, die Nationen, die Gott bekehren will. Jesus ist das Licht, das die Heiden erleuchtet. Jesus ist das Licht, das besonders die erleuchten will, die weit, weit weg vom Glauben sind. Er will sie erleuchten. Er selbst will den Schalter einschalten. Er will ihnen die Augen öffnen. Er will ihnen Erkenntnis schenken und dadurch Herrlichkeit für sein Volk Israel zu wirken. Toll. Im Prinzip diese Simeon-Worte, die erklären genau das, was wir im Alten Testament schon immer gehört haben. Es geht um einzelne Menschen, es geht um ein Volk und es geht dann um alle Völker. Von daher dürfen wir beten. Jesus, in deinem Namen darf ich dich bitten, dass du die Menschen erleuchtest, dass du ihnen die Gnade schenkst, dich erkennen zu dürfen, dass sie dich erkennen. Und wir dürfen jetzt für ein ganzes Volk beten, zum Beispiel für die Deutschen. Jesus, schenk unserem Heimatland Deutschland oder Südtirol oder wo auch immer sie uns zuhören, schenk uns den Deutschen die Gnade, dass sie dich erkennen dürfen, dass die Menschen in Deutschland umkehren. Und dann wird diese Nation heilig und dann bin ich überzeugt, werden auch andere Nationen auf diesen Dampfer des Schiffes des Friedens des Königreiches Jesu Christi aufspringen. Er ist ja ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für das Volk Israel. Das ist übrigens auch im Alten Testament schon hingewiesen, zum Beispiel Matthäus 4, 14, da können wir das schon lesen. Da heißt es, dass schon durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden ist, dass das Volk, das im Dunkeln lebt, das soll ein helles Licht sehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnen, ist ein Licht erschienen. Also schon im Alten Testament bei Jesaja heißt es, da kommt für die Völker, die im Dunkeln leben, zum Beispiel die Deutschen, die Europäer, die so furchtbare Gesetzesgebung machen zur Abtreibung, die, weiß ich was alles, die nicht bestraft werden, zur Homo-Ehe und weiß ich was alles, wo man dann in die europäischen Kalender die christlichen Feste raustut und wo, weiß ich was alles, wir kennen selber, was so alles läuft bei uns. Diesen Völkern, die im Finsternis leben, möchte Gott ein Licht schenken, das die Heiden leuchtet. Er will ihnen Bekehrung und Vergebung schenken. Und dass das Ganze wirklich so läuft, finden wir auch noch bei Paulus. Den darf ich auch noch kurz zitieren. Denn im 2. Korintherbrief, im Kapitel 4, Vers 6, 2. Korinther 4, 6, da schreibt Paulus, dass Gott sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Er ist in unserem Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Und da haben wir nun, dass dieses Leuchten, dieses Licht Erkenntnis bedeutet. Weil im Alten Testament heißt es immer Erkenntnis und im Neuen Testament bei Jesus heißt es Licht und Erleuchten. Das ist aber das Gleiche. Darum habe ich diese 2 Korintherstelle hier zitiert, weil da sehen wir, dass wir sollen erleuchtet werden zur Erkenntnis Gottes auf dem Antlitz Jesu Christi. Also wir sollen wirklich merken, dieser Jesus ist unser Herr und Gott. Da will uns Gott Erkenntnis schenken, dazu sollen wir erleuchtet werden, da muss uns ein Licht aufgehen. Und deshalb dürfen wir wirklich beten in Jesu Namen. Herr, wir bitten dich um die Gnade, dass beispielsweise die Deutschen, weil es um die Völkernationen geht, in einem Augenblick Gott erkennen dürfen, dass sie erleuchtet werden und dass sie dadurch umkehren. Erkenntnis und Erleuchtung will Gott schenken. Wenn wir erst um Vergebung der Sünden beten, wird Gott Erkenntnis schenken, wird Gott Erleuchtung schenken. Und dann werden die Menschen erkennen, dass eben das Licht Gottes auf Jesus aufstrahlt. Das heißt konkret übersetzt, dass die Menschen sagen, ja Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Gott, dir will ich folgen. Aber wollen wir uns nun bewusst machen, dass Jesus dieses Licht ist, das alle Völker erleuchtet.
Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, strahlt inmitten der Finsternis für uns auf. Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht, mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht, sei mein Licht, sei.
Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wie Gott heute Bekehrung schenkt. Das ist das Thema in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir hören Kaplan Rainer Hertheis aus Fünfstetten.
Gott schenkt heute Bekehrung dadurch, dass wir ihn wirklich darum bitten, dass er Erkenntnis schenkt, dass den Menschen die Augen aufgehen, dass sie erleuchtet werden. Wir dürfen wirklich bitten, in Jesu Namen dürfen wir so bitten, denn wir haben im Alten Testament und im Neuen Testament eben viele Bibelstellen gehört, dass es die Art und Weise ist, dass Gott Erkenntnis schenken will. Erst einzelnen Personen, Personen, die weit weg sind von Gott, danach dadurch einem Volk, zum Beispiel dem Volk Israel, und dadurch allen Nationen. Und darum dürfen wir wirklich beten, Herr, schenke Erkenntnis. Lass die Menschen in einem Augenblick dich erkennen und dadurch umkehren, dass sie dich wirklich bewusst aufnehmen und im Leben etwas ändern. Schauen wir, ob das auch konkret praktisch so überhaupt durchführbar ist oder ob das nur die Theorie einer alten Schrift ist wie der Bibel. Natürlich ist dem nicht so. Die Bibel ist brandaktuell und das, was steht, gilt für uns heute noch genauso, wie es drin steht. Ein Beispiel aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 24, Vers 31. Das sind die Emmaus-Jünger. Zwei Jünger, die waren mal bei Gott, die waren mit Jesus unterwegs und die haben irgendwie gesagt, jetzt reicht's uns, das ist uns alles zu viel. Heute würden wir sagen, ich gehe jetzt nicht mehr in die Kirche, ich trete aus diesem ehrwürdigen Kirchenhaus, ich will nicht mehr, ich behalte meine Kirchensteuer, ich schlafe sonntags lieber aus, Ich lebe meine Triebe der Sexualität aus und wenn mir ein Kind zu viel kommt, treibe ich es eben ab. Es ist doch viel besser, so zu leben. Gott brauche ich nicht, ich will nicht mehr. Diese strenge Morallehre ist nichts für mich. So in diese Richtung haben die Emmaus-Jünger gedacht, es wäre ein schöner Traum gewesen. Wir aber hätten gehofft, dass es vielleicht was gewesen wäre mit Gott. Aber nein, also sind sie davongelaufen. Was macht Gott mit Menschen, die vielleicht einmal, die wir im Glauben erzogen haben, würden wir sagen, die vielleicht schon mal was von Gott gehört haben, die aber weit, weit weg sind? Wie gesagt, Lukas 24, 31 heißt es da, da gingen den Emmaus-Jüngern die Augen auf und sie, jetzt wissen Sie schon, was kommt, gell, und sie erkannten ihn. Das ist der Punkt. Ihnen gingen die Augen auf. Das heißt, sie sind wiederum erleuchtet worden. Jesus ist ihnen aufgeschienen. Er ist ja das Licht, das die Heiden erleuchtet. Er hat es ihnen von selber geschenkt. Die haben nichts von außen gehört. Jesus selbst haben sie gehört. Sie haben ihn gesehen, wie er das Brot brach. Da wurden sie erleuchtet und haben ihn erkannt. Und dann sind die zurückgestürmt. Das war ein Apostel, das sah ich ihnen. Da ging die Post ab, was die alles bewirkt haben. Die haben sich zu keinem Zweifel mehr hinreißen lassen. Und ähnlich ging es mit unserem Herrn Paulus, dessen Feste wir heute feiern, die Bekehrung des heiligen Paulus. Wollen wir doch noch da ein bisschen hineinschauen, um einfach jetzt an einem praktischen Beispiel an Paulus deutlich zu machen, wie das, was ich Ihnen eben am Alten Testament, also Ezechiel 36, Jesaja 45 oder im Neuen Testament, Johannes 1 oder Lukas 2 an diesen Stellen, durch Zacharias und Simeon einfach erklärt habe. Schauen wir, ob das bei Paulus auch so war. Wer war dieser Paulus? Alles, was ich jetzt zitiere, steht alles in Apostelgeschichte 9. Kapitel. Da können Sie das alles nachlesen. Apostelgeschichte 9, gleich von den ersten Versen ab. Wer war also dieser Paulus? Es war interessanterweise so ein Typ wie unser Kyrus aus dem Alten Testament. Einer, der weit weg war. Es war so einer, wie einer von den Heiden, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, einer, auf die Jesus zugeht. Es waren so welche wie die Emmaus-Jünger, die nicht nur von den Christen davongelaufen sind, sondern die sogar noch die Christen bekämpft haben. Paulus hatte mit Mord und Drogen gegen die Christen gewütet und Paulus war gerade auf dem Weg nach Damaskus, um dort Christen zu fesseln. Also praktisch ein richtiger Kampf gegen Gott und gegen seine Kirche. Und ich glaube, da gibt es in Deutschland und auf der Welt genügend kämpferische Atheisten, die sogar mit Bussen rumfahren, wo draufsteht, es gibt wohl keinen Gott. Und von daher, solche Leute finden wir auch in unserem Heimatland und bei Ihnen zu Hause, wo auch immer Sie uns zuhören, mit Sicherheit genug Menschen, die sagen, hör mit dem Gott auf, das gibt's ja gar nicht, das glaube ich gar nicht, das kann nicht sein, alles lässt sich anders beweisen, die sich einsetzen dafür, dass es Gott nicht geben kann. Und so einer war dieser Saulus. Und wir haben ja schon gehört, genau solche, das sind die Menschen, mit denen es Jesus besonders gut kann, mit denen er einen besonderen Heilsplan hat. Von daher, wenn wir in einem Land leben, wo besonders viele Menschen ganz weit weg von Gott sind, dann ist das Land, das Gott in besonderer Weise benutzen kann, um andere Menschen zu begeistern. Weil gerade solchen Menschen will Jesus sich zeigen, möchte ihnen Erkenntnis schenken. Schauen wir, wie das bei diesem Paulus war. Da heißt es im Vers 3, unterwegs aber, als Paulus sich Damaskus näherte, geschah es, dass ihm plötzlich ein Licht vom Himmel erstrahlte. Da haben wir wieder das Licht, also genau das, was wir gehört haben von Jesus. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet. Von dem her, Licht ist immer Jesus, Licht ist immer Erkenntnis, Licht heißt immer, einem gehen die Augen auf. So war es auch bei Paulus. Da umstrahlte ihn plötzlich. Und plötzlich heißt, es geschah in einem Augenblick. Der hat nicht lang irgendwelche Glaubenskurse besucht oder Ähnliches, die übrigens sehr segensreich sind, wo ich selber mitarbeite, bei Alpha-Kursen, Leben-Geist-Seminaren, Kurs Null und Ähnliches hier. Aber die richtig heißen, scharfen Bekehrungen, das sind die, wenn plötzlich die Menschen in einem Augenblick dieses Licht erfahren, Gott erkennen dürfen. Im Vers 4 sehen wir weiter. Paulus stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, sag mal, warum verfolgst du nicht? Verfolgst du mich? Das heißt, Jesus selbst spricht die Menschen an. Das ist es, wofür wir beten dürfen. Das ist in Jesu Namen zu beten. Gott selbst möge die Menschen ansprechen. Er möge sich ihnen zuwenden. Er möge ihnen einfach sozusagen liebevoll einen Spiegel vorhalten. Paulus hat dann, so in Vers 5 weiter, Paulus hat dann gefragt, wer diese Stimme denn sei, kam die Antwort: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das ist genau das, was wir im Alten Testament schon gehört haben. Eben auch bei Jesaja 45, die Menschen sollen erkennen, dass nur einer der wahre Herr und der wahre Gott ist und sonst niemand. Das ist immer dasselbe. Ich bin der Herr, dein Gott. Das sollen die Menschen erkennen. Das ist Bekehrung. Du bist mein Herr, du bist mein Gott, nach dir will ich mein Leben ausrichten. Und das will Jesus selbst den Menschen schenken, besonders denen, die weit weg sind. Wenn wir so beten, dass Jesus den Menschen die Gnade schenkt, dass sie ihn in einem Augenblick erkennen dürfen, dass er diese Menschen selbst erleuchtet und dass die Menschen dann umkehren, dann wird ganz schnell das Friedensreich Gottes auf die Welt kommen. Hören wir weiter bei Paulus in Vers 9. Da war er dann 3 Tage blind, dann kam eben dieser Weg der Umkehr, wo es dann heißt, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Es geht also erst die Erkenntnis und dann kommt ein kleiner Weg von 3 Tagen, wo man dann nachdenkt, wo man etwas ändert, wo man ihn aufnimmt, wo man beschließt, ich mache etwas anderes. Diese Umkehr ist dann eben wichtig hier. Gott sagt übrigens noch etwas, wozu dieser Paulus berufen ist, auch das haben wir schon gehört. Da spricht Gott zu Hananias über Paulus. Paulus soll den Namen Gottes vor Völker, Könige und das Haus Israel tragen. Also da haben wir es wieder. Gott bekehrt Menschen, dass sie einfach sich einsetzen für ein ganzes Volk, ja für alle Völker. Von daher kann es durchaus sein, Beispiel jetzt wieder für Deutschland, dass Gott die Deutschen bekehrt, besonders die, die weit weg sind, von Gott, indem er ihnen ein Licht aufleuchten lässt, indem sie ihn erkennen und dadurch können die Deutschen anfangen, ihre Nation mit zu begeistern. Und dann darf sich diese Lehre von einer Nation auf die andere ausbreiten. Kleiner Hinweis, die Deutschen haben übrigens diese Gabe, dass sich das, was sie denken, reden und tun, ganz oft ausbreitet über alle Nationen der Welt. Viele Strömungen, Denkrichtungen sind schon ausgegangen. Die Denkrichtung der Romantik zum Beispiel, die Denkrichtung des Protestantismus oder auch des Kommunismus, des Nationalsozialismus, sogar der Freimaurerei. Viele Denkrichtungen sind in Deutschland entstanden und haben sich ausgebreitet. Es ist so eine berühmte Gabe, die die Deutschen so haben. Ganz oft, was der Deutsche denkt und tut und so an den Richtungen hat, das verbreitet sich gerne über alle Nationen. Deswegen ist es wirklich gut zu beten, Herr, schenke den Deutschen einem Augenblick die Gnade, dass sie dich erkennen dürfen. Zeig du dich ihnen als Licht, erleuchte sie, damit sie umkehren und damit dadurch einfach die Welt in Frieden kommt. Aber schauen wir zu Paulus zurück. Wie geht das nun bei Paulus im Vers 17, Apostelgeschichte 9? Da sagt Hananias, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Also das heißt, den Heiligen Geist dürfen wir auch mit hineinnehmen. Auch der hilft mit. Aber jetzt endlich der Vers 18 bei Paulus, da kommt nun dieser Vers der Bekehrung und der Erkenntnis, nämlich Gott handelt jetzt und wirkt. Und da heißt es, sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder und er stand auf und ließ sich taufen. Das ist der entscheidende Satz dieser Bekehrung. Da heißt es eben sofort, das heißt in einem Augenblick fiel es wie Schuppen von den Augen. Also er war erst in Finsternis, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, die im Finsternis sitzen. Es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Und dann heißt es dann, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Und er sah wieder. Und wir haben schon gesehen, was Sehen heißt, auch im 2. Korintherbrief und immer wieder. Sehen heißt, er erkannte. Es war ihm alles klar, dieser Jesus ist der Herr. Und das ist die beste Art der Bekehrung. Und dann hat er sich taufen lassen. Dann ist er umgekehrt, hat etwas in seinem Leben geändert. So lief das bei Paulus ab und genau dafür dürfen wir wirklich beten. So hat es Jesus getan und darum dürfen wir auch so in Jesu Namen beten. Wir dürfen beten, Jesus, schenke unserer Familie und den Kindern oder ich sage auch noch besser vielleicht sogar den Deutschen, weil man soll ja immer für die Nationen und Völker beten, Jesus, schenke den Deutschen die Gnade, dass sie dich in einem Augenblick erkennen dürfen und dass sie so umkehren und dass so Frieden auf der Welt wird. Und Frieden wird er dann auf der Welt, indem die Menschen Jesus hinaustragen. Das Ganze hatte dann eben diese Früchte. Wir merken es bei Paulus, und damit will ich dann schon schließen. Bei Paulus hatte diese Bekehrung nämlich gewaltige Früchte. 3 Dinge sind es, die dieser Paulus vor allen Dingen geändert hat. Das erste war, er hat überall Jesus Christus als den Herrn bezeugt. In Vers 20 lesen wir das. Paulus verkündete Jesus als der Sohn Gottes. Das ist das Erste. Die sich so bekehren, die erzählen überall mit Feuereifer, dass Jesus Gott ist. Das Zweite, sie tun es mutig, offenherzig und mit neuer Kraft. Also sprich, wer sich so bekehrt, der tut das wirklich mit ganzer Kraft. Also von daher, die sind auch sehr offen, mutig, wer sich so bekehrt. Und dann haben wir noch einen dritten Punkt, den die Umkehr bewirkt. Man ist dann auch bereit, sein Leiden und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das hören wir ja auch bei Paulus. Da heißt es ja in einem Vers, es müsste, glaube ich, der Vers 16 sein, wo schon drin steht, dass Paulus viel für den Namen des Herrn leiden werde. Von daher, das ist Bekehrung. Bekehrung heißt, oder anders gesagt, Bekehrung, die richtige Bekehrung, die Jesus wünscht, dass dem Menschen Licht, die Erkenntnis aufgeht, das Licht leuchtet, diese Bekehrung bringt mit sich, dass einfach Menschen dann, diese Menschen mit Mut, mit Kraft, mit Offenheit, beherzt, überall verkünden, dass Jesus der Herr ist und dass sie das auch tun, auch indem sie Leiden und Kreuz auf sich nehmen. Und diese Bekehrung ist das, was wir beten dürfen. Von daher lade ich Sie ein, und das soll nun schon mein Schlusswort sein, einfach das Ganze zum Beispiel in einen Rosenkranz der Umkehr zu legen. Warum sollte man nicht zum Beispiel beten? Man könnte ja zum Beispiel ein Rosenkranzgesetz erfinden, indem man zum Beispiel sagt, ist die Frucht deines Leibes Jesus, den ich darum bitte, dass die Menschen einen Augenblick Gott erkennen und umkehren. Das wäre zum Beispiel ein schönes Rosenkranzgesetz, dem wir darum beten, dass die Menschen, vielleicht sogar in Deutschland, in einem Augenblick Gott erkennen und umkehren. Und ich bin überzeugt, dieses Gebet gibt große Kraft und Freude. Und ich bete auch so und spüre das immer, weil das ist es, im Namen Jesu zu beten. Von daher, das ist es, womit ich begonnen habe, wenn man jemanden bekehren wollen. Beten, lieben, warten. Und beten heißt, in Jesu Namen zu beten, so wie es Gott will und Gott möchte. Den Menschen erst einmal die Sünden vergeben, dafür dürfen wir beten, möchte dann den Menschen ein Licht aufleuchten lassen, möchte ihnen Gott erkennen lassen und will dann, dass die Menschen umkehren und dann dazu beitragen, dass die Nationen zum Frieden kommen. Von daher, lasst uns gemeinsam beten, dass die Menschen einen Augenblick Gott erkennen, Christus das Licht sehen und dadurch umkehren. Und wenn wir so beten, wird es geschehen, weil wir so in Jesu Namen beten. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.
Mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich dir.
Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute hörten wir Kaplan Rainer Hertheis aus Finnstetten und er sprach über das Thema, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wie Gott heute Bekehrung schenkt. Danke fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer wird es eine CD bei unserem CD-Dienst geben unter der deutschen Telefonnummer 08323 9675120. Erreichen Sie den oder aber Sie schauen ins Internet auf horeb.org. In Kürze gibt's da auch eine Podcast-Version zum Download auf Ihren heimischen PC. Vielen Dank, Kaplan Hertheis, für diese Sendung. Dürfen wir Sie zum Abschluss dieser Sendung um Ihre Unterstützung durch Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ich sage vergelt's Gott fürs Zuhören und ich gebe Ihnen jetzt noch einen kurzen, aber von Herzen kommenden Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, die ja auch ihr Ja zum Willen Gottes gegeben hat. Und auf die Fürsprache des heiligen Apostel Paulus, dessen Bekehrungsfest wir heute feiern. Möge der mächtige Gott die Fülle seines Segens ausgießen. Möget ihr, die jetzt zuhört, eure Verwandten, Bekannten, ja eure ganze Heimatnation, mögen alle Völker der Erde von Gott selbst die Gnade geschenkt bekommen, in einem Augenblick Gott zu erkennen und umkehren zu dürfen. Mögen alle bösen Geister, die das verhindern mögen, vom dreifaltigen Gott verjagt werden. Und mögen wirklich die Menschen der Herzen wieder neu für Gott in Brand gesetzt werden, damit alle Menschen erkennen können, Jesus Christus ist der Herr und Gott und ihr Leben danach ausrichten. Dieser Segen und der ganze Schutz des Himmels sei euch dazu gewährt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.